Es ist eine Freude, von hier vorne die Gemeinde voll zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich ganz besonders über die Gäste. Es ist mir eine große Freude, heute mit euch wieder Gottes Wort von hier vorne teilen zu dürfen. Und die heutige Predigt behandelt ein sehr wichtiges Thema. Aber wird für den einen oder anderen sicherlich auch herausfordernd sein. Und daher bitte ich euch, euer Herz weit zu öffnen für Gottes Wort, dass er euch näher und näher zu sich ziehen kann, wie wir gerade gesungen haben. Ich möchte die Predigt mit zwei deutlichen Zitaten beginnen. Und das erste Zitat ist nur ein kleiner Ausschnitt, wir lesen es dann ganz. Dankeschön, Lorenzo. Dort heißt es aus Maranatha, 15. April. Ihnen sind die feierlichsten Wahrheiten anvertraut worden, die je Sterblichen übergeben wurden. Wer ist damit gemeint? Wer ist denn diese Gruppe, diese Ihnen? Wer ist diese Gruppe, die so überaus privilegiert ist, dass ihnen die feierlichsten Wahrheiten anvertraut worden sind, die jemals hier auf Erden Menschen gegeben wurden? Um wen handelt es sich hier? Ich habe es schon gehört. Danke, Agi. Es sind wir. Und ich möchte mit euch jetzt das ganze Zitat lesen. Es sind zwei Folien. Gott beabsichtigt, die Grundsätze seines Reiches durch sein Volk sichtbar zu machen. Das war schon immer sein Plan. Damit sie im Lebensstil und Charakter diese Grundsätze ausleben, möchte er sie von den Bräuchen, Gewohnheiten und Praktiken der Welt trennen. Genau das hat er mit Abraham getan und das möchte er auch mit uns tun. Indem sie die Güte, die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit und Liebe Gottes in seiner Gemeinde offenbart betrachten, soll die Welt eine Darstellung seines Charakters zu sehen bekommen. Und wenn das Gesetz Gottes auf diese Weise im Leben sichtbar gemacht wird, erkennt sogar die Welt die Überlegenheit derer, die Gott mehr lieben und ehren und dienen als andere Menschen in der Welt. Und jetzt kommt der entscheidende Teil dieses Zitates. Mehr als alle anderen Menschen sollten wer? Sollten Siebenten-Tags-Adventisten Vorbilder der Frömmigkeit und in Herz und Wandel heilig sein. Ihnen sind die feierlichsten Wahrheiten anvertraut worden, die je Sterblichen übergeben wurden. Jede Ausstattung mit Gnade, Kraft und Wirksamkeit ist reichlich verliehen worden. Sie warten auf die baldige Wiederkunft Christi in den Wolken des Himmels. Wenn sie der Welt den Eindruck vermittelten, dass ihr Glaube kein alles beherrschender Faktor ihres Lebens ist, würden sie Gott sehr entehren. Was für eine Aussage. Und ihr Lieben, ich möchte zu Beginn der Predigt nach diesem starken Zitat, ein wichtiges Wort an unsere Gäste richten. Ich habe dieses Zitat nicht gewählt, weil ich glaube, dass Siebenten-Tags-Adventisten etwas Besseres sind als andere Christen oder etwas Besseres sind als andere Menschen. Sie sollten mehr als alle anderen Menschen Vorbilder der Frömmigkeit sein und ein heiliges Leben führen. Doch genau wie das Volk Israel im Alten Testament tun wir das leider oft überhaupt nicht. Es geht mir um die große Verantwortung, von uns als Adventvolk. Wir haben von Gott sehr viel Licht geschenkt bekommen. Doch er erwartet auch etwas von uns. Nämlich, dass wir dieses herrliche Licht ausleben und weitergeben. Was hat Jesus gesagt? Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Lukas 12, Vers 48. Und bei wem wird Jesus wohl am meisten suchen? Von wem wird Jesus denn am meisten erwarten? Ich bin fest überzeugt, von uns als Adventvolk. Das zweite Zitat, das ich am Anfang dieser Predigt stellen möchte. Was ist denn ein wesentlicher Teil dieser feierlichsten Botschaften, dieser feierlichsten Wahrheiten, die uns anvertraut worden ist? Was ist denn ein wesentlicher Teil davon? Wir haben es heute in der Lektion erwähnt. Es ist die dreifache Engelsbotschaft. Und ich möchte euch das zweite Zitat vorlesen. Die Siebenten-Tags-Adventisten sind der Welt in einem besonderen Sinne als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint Ihnen aus dem Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe übertragen worden, die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten Sie auch nicht zulassen, dass irgendetwas anderes Ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Wie wichtig ist die dreifache Engelsbotschaft? Sie ist überaus wichtig. Es ist die wichtigste Botschaft für unsere untergehende Welt. Und ich sage das jetzt kein bisschen mit Stolz. Ich sage es mit großer Ehrfurcht und Dankbarkeit. Ich bin überzeugt, dass Gott Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Miller-Bewegung heraus die Adventgemeinde als seine Endzeitgemeinde gegründet hat, um diese überaus wichtige Botschaft in die ganze Welt hinauszutragen. Und dazu sind wir als Gemeinde von Gott ins Leben gerufen worden. Genau dazu. Und nichts soll uns von der Verkündigung dieser wichtigen Botschaft ablenken. Ihr Lieben, jeder einzelne Adventist sollte diese Botschaft kennen, er sollte diese Botschaft ausleben und er sollte diese Botschaft weitergeben. Und ich habe diese Botschaft schon sehr oft in meinem Leben gehört. Ich bin jetzt seit 9 Jahren Adventist, seit 9 Jahren getauft. Und ich habe sie schon oft gehört in Predigten. Aber ich habe mich noch nie hingesetzt und sie selber studiert. Und wir haben vor ein paar Monaten angefangen, im Hauskreis diese Botschaft zu studieren. Und ich muss euch sagen, es ist solch ein Segen, diese Botschaft zu studieren und ins Detail zu gehen. Und ich möchte euch ein Buch empfehlen, wer es nicht kennt. Ein dickes Buch geht über die dreifache Engelsbotschaft und es hilft mir sehr, hier tiefer einzutauchen. Wenn drei Engel mit dir reden, kann ich euch sehr ans Herz legen. Und ich möchte gleich zu Beginn der Predigt der Posaune einen klaren Ton geben und offen und ehrlich mit euch sprechen. Wenn wir glauben, dass diese Botschaft keine Bedeutung für unsere Zeit hat, oder wenn wir glauben, dass wir diese Botschaft nicht verkündigen sollen, weil sie politisch nicht korrekt ist, und ja, sie ist nicht politisch korrekt, dann haben wir entweder etwas falsch verstanden, oder ich muss es so deutlich sagen, dann sind wir in der falschen Gemeinde. dann sind wir in der falschen Gemeinde. Wenn diese Botschaft doch so essentiell für unsere Zeit ist, wieso hören wir sie dann so wenig in unseren Gemeinden? Vielleicht kennt einer von euch die Geschichte, in der ein Dorf kein Wasser mehr bekommt, weil der Brunnen verstopft ist. Und zwar von einer dicken Kröte. Kann es sein, dass auch in vielen unserer Dörfer, in vielen unserer Gemeinden der Brunnen verstopft ist und kein lebendiges Wasser mehr aus dem Worte Gottes kommt? Weil eine dicke Kröte den Brunnen verstopft? Und dass diese Kröte immer dicker wird anstatt dünner? Kann es sein, dass diese Kröte den Namen Ökumene trägt? Oder auch Babylon? Wie wollen wir die Menschen vor Babylon warnen und aus Babylon herausrufen, wenn wir Babylon immer mehr in unsere Gemeinden lassen oder in unser Leben? Es ist nicht möglich. Nach dieser Einleitung möchte ich euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen, euer Schwert Gottes und diese Engelsbotschaft mit mir zusammen zu lesen. Offenbarung 14, Vers 6 bis 13. Und vielleicht gibt es auch hier jemanden, der die sogar auswendig kann. Offenbarung 14, die Verse 6 bis 13. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Der letzte Vers. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. In der heutigen Predigt möchte ich eine Art Einleitung in diese Botschaft geben und ein paar wichtige Aspekte herauspicken. Zwei kurze, einfache Punkte zu Beginn. Wer sind die drei Engel? Ich denke, die meisten von euch wissen es. Die drei Engel, die hier aufeinander folgen, sind keine buchstäblichen Engel, die um die ganze Welt fliegen. Das griechische Wort Angelos, was wörtlich Bote bedeutet, bezeichnet an mehreren Stellen der Bibel nicht nur buchstäbliche Engel, sondern es bezeichnet auch Menschen, die im Auftrag Gottes unterwegs sind. Zum Beispiel Matthäus 11, Vers 10. Jetzt, wer hat denn von Jesus den Auftrag bekommen, das Evangelium zu allen Völkern zu bringen? Haben es die Engel bekommen? Nein, wir haben es bekommen, die Jünger Jesu, seine Nachfolger. Und so sind auch diese drei Engel ein Bild für die Jünger Jesu, die diese himmlische Botschaft direkt vom Thron Gottes in die ganze Welt hinaustragen. Wir haben diese Botschaft jetzt gelesen, aber nochmal ganz kurz. Was ist das denn für eine Botschaft? Was ist das für eine Botschaft, die jeder Mensch hören soll? Es ist eine frohe Botschaft der Erlösung. Eine Botschaft der unendlichen Liebe Gottes für alle Menschen. Das ewige Evangelium. Aber diese frohe Botschaft ist verknüpft mit einem deutlichen Aufruf zur Buße. Kehrt um von euren bösen Wegen zum allein wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Denn sein Gericht hat begonnen. Es ist auch eine Botschaft mit einer sehr ernsten Warnung. Sogar der größten Warnung der gesamten Schrift. Was mir in dem Studium der letzten Wochen erst so richtig bewusst geworden ist, die dreifache Engelsbotschaft befindet sich ja in Offenbarung 14, wie wir gerade gelesen haben. Also nur ein paar Verse nach Offenbarung 13. Was finden wir denn am Ende von Offenbarung 13? Wir finden die Aufrichtung des Bildes des Tieres. Eines weltweit antichristlichen Systems unter der Führung Satans. Eines Systems, das alle unterdrückt, die nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Man kann es auch anders ausdrücken, die nicht bereit sind, dem Mainstream zu folgen. Und ihr Lieben, die Prinzipien dieses Systems werden vor unseren Augen immer deutlicher. Und vor diesem satanischen System der Endzeit warnt uns Gott eindringlich in der dreifachen Engelsbotschaft. Nicht um den Menschen Angst zu machen, sondern weil er sie liebt. Und weil er sie retten möchte. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht und sich von Satan in den Untergang ziehen lässt. Die dreifache Engelsbotschaft ist Gottes Antwort auf Offenbarung 13. Sie ist Gottes Antwort auf Satans weltweite Agenda. Jetzt folgt die dreifache Engelsbotschaft direkt nach Offenbarung 13? Nein, da gibt es noch 5 Verse dazwischen. Und was finden wir in diesen ersten 5 Versen von Offenbarung 14? In der Lutherbibel heißt es so schön, das Lamm und die Seinen. Die 144.000. Und interessanterweise finden wir diese treuen Kinder Gottes nicht nur vor der dreifachen Engelsbotschaft, sondern wir finden sie auch danach. In Offenbarung 15 finden wir diese Gruppe wieder, wie sie am gläsernen Meer stehen und Gott loben und preisen. In Offenbarung 15, Vers 2 heißt es, dass sie den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Was ist denn der entscheidende Grund, dass sie trotz Unterdrückung, trotz Verfolgung und größter Trübsal den Sieg behalten haben? Was ist der Grund dafür? Der Grund steht in Offenbarung 14, Vers 4. Er ist eigentlich ganz einfach. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Sie sind ihrem Schöpfer und Erlöser Jesus Christus aus Liebe, aus tiefer Liebe und Dankbarkeit folgen sie ihm nach. Sie sind ihm treu geblieben. Und schließlich stehen sie an der Seite ihres Heilandes auf dem Berg Zion. Ein Bild für das himmlische Jerusalem. Und was glaubt ihr denn, welche eine Botschaft haben diese treuen Kinder Gottes einer untergehenden Welt gebracht? Ganz einfach. Genau die Botschaft, die wir ab Vers 6 in Offenbarung 14 lesen. Die dreifache Engelsbotschaft. Und ihr Lohn wird wie der Lohn jedes Erlösten unbeschreiblich sein. Und wie gesagt, mir ist es erst vor ein paar Wochen bewusst geworden. Und ich finde das so schön. Gott möchte wissen. Also Gott möchte, dass wir wissen, dass eine sehr düstere Zeit auf uns zukommt. Eine Zeit der weltweiten Unterdrückung. Und wie gesagt, wir können die Schritte dorthin schon deutlich erkennen. Aber Jesus möchte auch, dass wir wissen, dass er bei uns ist. Und dass es sich lohnt, an seiner Hand festzuhalten und ihm zu folgen. Es lohnt sich über alle Maßen standhaft zu bleiben. Es lohnt sich über alle Maßen. Ich möchte den Blick mit euch noch ein anderes Kapitel in der Offenbarung lenken. Schlagt mit mir mal Offenbarung 10 auf. Offenbarung Kapitel 10. Und dort möchte ich mit euch den Vers 11 lesen. Offenbarung 10, Vers 11. Und dort heißt es: Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Und im Griechischen sagt dieser Text nicht aus, dass die Weissagung von oder über Völker und Nationen und Sprachen geschehen soll, sondern aufgrund von Völkern und Nationen und Sprachen oder bei Völkern und Nationen und Sprachen. Also was Gottes Wort uns hier sagt, ist, es muss noch einmal geweissagt werden, da diese Weissagung, diese Prophezeiung von allen Nationen, von allen Völkern und Sprachen gehört werden soll. Seht ihr hier eine Parallele in diesem Vers zur dreifachen Engelsbotschaft? In meinen Augen ganz deutlich. In beiden Texten geht es um Völker und Nationen und Sprachen, denen eine Botschaft gebracht werden soll. Und in beiden Texten geht es um eine prophetische Botschaft. Jetzt ganz kurz. Um was geht es denn in Offenbarung 10? Wir haben den letzten Vers gelesen. Um was geht es in Offenbarung 10? In Vers 2 lesen wir von einem geöffneten Büchlein, das vorher folglich geschlossen war. Und es gibt nur ein Buch in der ganzen Heiligen Schrift, das geschlossen wurde. Und das ist das Buch Daniel, Daniel 12, Vers 4, das versiegelt werden sollte bis auf die letzte Zeit. In Offenbarung 10 geht es um eine Bewegung, die das Buch Daniel zu Beginn der letzten Zeit der Weltgeschichte studiert hat und weitergibt. Sie hatten bei diesem Studium, laut Vers 9, große Freude. Es war ihnen süß im Mund. Doch danach wurde es bitter. Es kam eine bittere Enttäuschung. Und genau das ist die Erfahrung der Miller-Bewegung, aus der später die Adventbewegung entstanden ist. Und ich kann euch, wenn ihr mehr davon wissen wollt, nur die Vortragsreihe von Paul Blumenthal ans Herz legen über 1844. Die Botschaft von der erwarteten Wiederkunft Jesu ging im Jahre 1844 um die ganze Welt. Und aus dieser Bewegung ist schließlich die Adventgemeinde entstanden. Und laut Vers 11, Offenbarung 10, soll noch einmal eine prophetische Botschaft um die ganze Welt gehen. In Offenbarung 10 finden wir den Auftrag und die Entstehung von Gottes Endzeitvolk. Jetzt ganz interessant, wer gibt denn diesen weltweiten oder diese weltweite Mission, wer gibt sie denn in Auftrag? Wer gibt sie in Auftrag? Schaut mal in Vers 1, Offenbarung 10, Vers 1. Der starke Bote, der starke Engel, von dem hier die Rede ist, es ist Jesus Christus selbst. Mit der Wolke bekleidet, dem Zeichen seiner Wiederkunft, dem Regenbogen vom Thron Gottes auf seinem Haupt. Sein wie die Sonne leuchtendes Angesicht, wie auf dem Verklärungsberg. Und seine Füße wie Feuersäulen. Genauso wie Johannes gesehen hat in Offenbarung 1. Es ist Jesus, der das Buch Daniel offenbart. Es ist, oder es war Jesus, der durch die Miller-Bewegung gewirkt hat, Mitte des 19. Jahrhunderts, und den kleinen Überrest nach der großen Enttäuschung weitergeführt hat. Und es ist Jesus, der den Auftrag gibt, noch einmal eine Botschaft in die ganze Welt zu bringen. Zu allen Völkern und Nationen und Sprachen. Und wer ist dann wohl der Auftraggeber der dreifachen Engelsbotschaft? Es ist genau der gleiche. Es ist Jesus. Die dreifache Engelsbotschaft könnte auch dreifache Jesusbotschaft genannt werden. Und daher sollte Jesus auch im Mittelpunkt dieser Botschaft stehen. Und ich bin überzeugt, wenn Jesus als Mensch hier auf Erden noch wandeln würde, er würde genau diese Botschaft allen Menschen bringen. Und genau das sollen seine Nachfolger tun. Jesus möchte, dass diese aufrüttelnden Prophezeiungen aus dem Buch Daniel, das einst geschlossen war, und die aufrüttelnden Prophezeiungen aus dem Buch Offenbarung, die darauf aufbauen, dass diese Prophezeiungen um die ganze Welt gehen. Und genau dadurch bin ich zum Glauben gekommen, weil diese Botschaften mich wachgerüttelt haben aus meinem Todesschlaf. Und ich bin fest überzeugt, wenn diese Botschaft wirklich mit Kraft hinausgeht, dann wird sie auch andere Menschen aus ihrem Todesschlaf erwecken. Jesus möchte, dass die ganze Welt erfährt, dass er sie liebt und dass das himmlische Gericht begonnen hat und das buchstäbliche Reich Gottes nahe ist. Er möchte aber auch, dass die ganze Welt erfährt von dem kleinen Horn aus Daniel 7, von dem Antichristen und dessen Änderung von Gottes heiligem Gesetz. Und dass wir auf eine religiös-politische Weltregierung zusteuern, dem Bild des Tieres. Und dass die ganze Welt gewarnt wird vor der Anbetung dieses Tieres und der Annahme seines Mahlzeichens. Und ihr Lieben, und ich spreche jetzt besonders zu uns Adventisten, und ich muss es leider so deutlich sagen, und ich schließe mich da gerne mit ein, wenn wir als Adventbewegung nicht solch einen lauen Zustand hätten, dann wäre dieser Auftrag Jesu auch schon längst erfüllt worden. Er wäre schon längst erfüllt worden. Was wird denn automatisch, passend zur Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, was wird denn automatisch allen Menschen zum Zeugnis verkündet, wenn dieser Auftrag Jesu erfüllt wird? Was wird jeder Mensch automatisch hören? Das ewige Evangelium, die Grundlage der dreifachen Engelsbotschaft. Und was geschieht denn nach Matthäus 24, Vers 14, wenn dies passiert? Darauf, worauf wir schon über 150 Jahre warten. Jesus kommt wieder. Die Erfüllung, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Erfüllung dieses Auftrages mündet in die Wiederkunft Jesu. Und daher folgt auch nach der dreifachen Engelsbotschaft in Offenbarung 14 die Wiederkunft Jesu. Ab Vers 14, durch die Weinlese, die dort beschrieben wird. Sehen wir, wie wunderbar das alles zusammengreift? Die dreifache Engelsbotschaft ist eine Endzeitbotschaft für Gottes Endzeitgemeinde zur weltweiten Verkündigung und hat einen direkten Einfluss auf die Wiederkunft Jesu. Ich möchte euch noch einen wichtigen Gedanken zur Offenbarung 10 weitergeben. Was hat Johannes denn getan, der dieses Buch geschrieben hat, als er Jesus mit dem geöffneten Büchlein gesehen hat? Was hat er getan? Ist er fortgelaufen? Nein. Schaut mal in Offenbarung 10, Vers 9. Er ging zu Jesus und bat ihn, ihm dieses Buch zu geben. Und Jesus hat ihm dann auch das Buch gegeben und auch den Auftrag, es zu verschlingen. Das ist ein Bild dafür, dass Johannes dieses Buch studieren soll. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Für wen speziell gilt also dieser prophetische Auftrag in Offenbarung 10, Vers 11, der um die ganze Welt gehen soll? Für wen gilt er? Wer kann ihn also nur verstehen und auch verkündigen? Ganz einfach. Nur diejenigen, die zu Jesus gegangen sind und ihn um dieses Buch gebeten haben und dieses Buch verschlungen haben, es studiert haben. Wer die prophetische Botschaft des Buches Daniels nicht verstanden hat, kann auch die prophetische Botschaft der Offenbarung nicht verstehen. Und er kann auch die dreifache Engelsbotschaft nicht verkündigen. Das Buch Daniel hat eine sehr wichtige Bedeutung. Und nicht umsonst ist es das einzige Buch, auf das Jesus explizit hinweist. In Matthäus 24, Vers 15. Und da die allermeisten Christen mit diesem Buch Daniel nichts anfangen können, oder nicht viel, hat Gott Mitte des 19. Jahrhunderts eine Bewegung ins Leben gerufen, die genau auf diesem Buch ihre Füße stellt, die auf diesem Buch gegründet ist, die Adventbewegung. Ich möchte jetzt niemanden verletzen. Ich bin überzeugt, dass Gott in jeder Gemeinde seine Kinder hat. In jeder Gemeinde. Doch liebe Adventisten, die Lutheraner, die Baptisten, die Zeugen Jehovas, die Methodisten oder die Evangelikalen, sie können diese Botschaft nicht verkündigen. Weil sie ein ganz anderes Verständnis davon haben. Viele richten ihren prophetischen Blick nach Jerusalem und warten auf ein tausendjähriges Friedensreich. Anstatt ihren prophetischen Blick auf die beiden Mächte in Offenbarung 13 zu richten, auf das Papsttum, und auf die USA, die Hand in Hand unter der Führung des Drachen gegen Gott agieren werden. Ihr Lieben, wer glaubt denn, dass das Mahlzeichen des Tieres die kommende erzwungene Sonntagsheiligung ist? Im Gegensatz zum Zeichen Gottes, dem Sabbat. Und wer glaubt denn an das vollkommene Evangelium? Viele haben ein falsches Verständnis oder ein unvollständiges Verständnis vom Evangelium. Das Gesetz Gottes ist abgeschafft. Es ist unmöglich, Gottes Gebote zu halten. Wie sollen solche Menschen das ewige Evangelium verkündigen? Ich möchte das jetzt nicht mit Stolz sagen. Und da ist auch kein bisschen Stolz dahinter. Ich sage es wirklich mit tiefer Ehrfurcht. Wer soll diese Botschaft verkündigen? Wer soll diese Botschaft verkündigen, wenn nicht wir? Und diese Predigt ist ein Aufruf an uns als Adventvolk und auch ein Aufruf an mich. Die Zeichen der Zeit werden immer deutlicher. Wach auf, Adventvolk! Wach auf und werde Licht. Ich möchte zum vorletzten Punkt kommen und ich bitte euch jetzt ganz besonders aufzupassen. Das ist jetzt wahrscheinlich der wichtigste Punkt der Predigt. Wie ist Johannes denn auf den ersten Engel aufmerksam geworden? Wie hat alles begonnen? Schaut mal nochmal Vers 6 mit mir. Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Wie ist Johannes auf den Engel aufmerksam geworden? Er hat ihn gesehen. Bevor Johannes den Engel gehört hat, hat er ihn gesehen. Ein kleines, unscheinbares Detail. Aber da steckt solch eine tiefe, wichtige Lehre darin. Ihr Lieben, wenn wir möchten, dass die Verkündigung des ewigen Evangeliums Kraft hat, wenn wir möchten, dass die dreifache Engelsbotschaft Kraft hat, dann müssen wir sie nicht nur verstehen und weitergeben, sondern wir müssen sie ausleben. Viele Menschen sind erst bereit, das Evangelium zu hören, wenn sie es zuvor auch sehen. Wenn sie es zuvor auch sehen. Ein christliches Leben ist ein viel stärkeres Zeugnis als nur christliche Worte. Und daran mangelt es uns. Aber was genau sollen die Menschen denn sehen? Was sollen sie sehen? Schöne Krawatten? Einen schönen Anzug? Was sollen sie sehen? Was ist denn wohl das entscheidende Erkennungsmerkmal dieser Boten mit der himmlischen Botschaft? Ich denke, ihr wisst all die Antwort. Was hat Jesus gesagt? Woran man seine Jünger erkennt? Am Auswendiglernen von seinem Wort? Das ist sehr gut, aber daran werden seine Jünger nicht erkannt. Es ist ganz einfach und so wichtig. Es ist die Liebe. Die Liebe untereinander. Die himmlischen Boten werden daran erkannt, was ganz besonders den Himmel kennzeichnet. Liebe. Liebe. Eine Liebe, die die Welt nicht kennt. Woher haben sie diese Liebe? Sie haben sie von Jesus, dem Weinstock, aus einer innigen, tiefen Beziehung zu ihm. Ein letztes Zitat von Ellen White. Und ich liebe dieses Zitat. Und es zeigt mir jedes Mal, was wirklich wichtig ist. Nichts, und ich habe dieses Wort unterstrichen, nichts wünscht der Heiland sehnlicher als Menschen, die seinen Geist und sein Wesen der Welt kundmachen. Und die Welt bedarf nichts so sehr Wie eine Offenbarung der Liebe des Heilandes. Durch wen? Durch Engel? Durch Menschen. Der ganze Himmel wartet auf Männer und Frauen, durch die Gott die Kraft des Christentums offenbaren kann. Was für ein Zitat. Und wonach sollten Jesu Nachfolger besonders trachten? Natürlich nach dem, was Jesus sich am meisten wünscht. Und das ist, dass wir seinen Charakter der Welt offenbaren. Zusammengefasst in einem Wort: Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten von ganzem Herzen. Und ich möchte einen Satz aus der Predigt vom letzten Sabbat vom Johannes sagen, der mich berührt hat. Also mich hat die ganze Predigt berührt, aber einen Satz, der ist mir hängen geblieben, ganz deutlich. Wo er am Schluss auch über die Liebe gesprochen hat. Es muss normal sein. Oder es sollte normal sein. In unserer Gemeinde. Dass wir bereit sind, aus Liebe zu unserem Bruder oder zu unserer Schwester, aus Liebe für sie zu sterben. Das sollte normal sein. Wird Gott solch ein Volk jemals haben? Wird Gott solch ein Volk haben, das dies weltweit tut? Gott sei gelobt, ja. In Offenbarung 14, Vers 1, was lesen wir da von den 144.000? Was tragen sie auf ihren Stirnen? Den Namen des Vaters und des Sohnes. Und für was steht der Name in der Bibel? Für den Charakter. Sie haben den Charakter Jesu. Und dies finden wir auch in Offenbarung 10. Dort heißt es nämlich in Vers 7, dass das Geheimnis Gottes vollendet werden wird. Und was ist das Geheimnis Gottes? Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Inmitten der dunkelsten Finsternis, die auf Erden wahrscheinlich jemals gegeben hat, inmitten weltweiter Unterdrückung und Ungerechtigkeit, wird Jesus ein Volk haben, das durch die Offenbarung seines Charakters die ganze Erde erleuchten wird mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Charakter. Offenbarung 18, Vers 1. Gott sei gelobt. Er wird solch ein Volk haben. Was sehen die Menschen in unserem Leben? Was sehen sie? Hören sie nur die Botschaft, wenn sie es überhaupt tun? Oder sehen sie sie auch? Sehen die Menschen in unserem Leben, dass wir Christen sind? Jesu Nachfolger? Oder müssen wir es ihnen erst sagen? Sehen sie es, ohne dass wir den Mund auftun? Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der dreifachen Engelsbotschaft. Das, was die Welt am meisten braucht, ist nicht das Evangelium zu hören, sondern das Evangelium zu sehen. Die Botschaft muss die Boten zuerst selbst verändert haben, bevor sie andere verändern kann. Und passend dazu sagt Jesus in der Bergpredigt: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie was tun? Damit sie eure guten Werke sehen. Und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten. Ihr Lieben, lasst uns das Evangelium sichtbar werden in unserem Leben. Ich komme zum Schluss. Und zum Schluss noch ein letzter wichtiger Punkt. Was bewirkt denn die weltweite Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft? Sie teilt die ganze Welt in zwei Lager. Die ganze Welt. Jeder einzelne Mensch wird diese Botschaft hören vor Jesu Wiederkunft. Jesus wird vorher nicht wiederkommen. Und jeder einzelne Mensch wird sich entscheiden müssen. Dafür oder dagegen? Neutralität unmöglich. Aber was wird denn den Unterschied ausmachen zwischen diesen beiden Lagern? Wir haben es in der Lektion gehört. Anbetung. Wen bete ich an? Wem gehört mein Herz? Wem gehorche und folge ich? Dem Schöpfer von Himmel und Erde oder dem Tier und seinem Bild? Und der Weg dieser beiden Gruppen wird komplett entgegengesetzt sein. Komplett. Die einen haben Gehorsam gegenüber Gott. Die anderen Gehorsam gegenüber Menschen. Die einen haben Gottesfurcht, die anderen haben Menschenfurcht. Liebe zu Gott im Gegensatz zur Liebe zur Welt. Wahre Anbetung auf der einen Seite, Götzendienst auf der anderen Seite. Das Siegel Gottes, die dem Lamm nachfolgen, und das Mahlzeichen des Tieres, die dem Drachen nachfolgen. Sabbat, Sonntag. Ausgrenzung von der Welt, Annahme von der Welt. Aber die, die von der Welt ausgegrenzt werden, weil sie dem Lamm treu sind, werden angenommen von Gott. Und die, die der Welt treu sind, werden ausgegrenzt von Gott. Sie grenzen sich selber aus. Die einen erleben Verfolgung für eine kleine Zeit. Die anderen keine Verfolgung. Die, die dem Lamm treu sind, werden äußerlich keinen Frieden haben. Die, die dem Drachen nachfolgen, sie werden Frieden haben äußerlich. Aber die, die auf der Seite des Lammes sind, sie werden einen Frieden haben, den die Welt nicht kennt. Inneren Frieden. Und die, die sich gegen das Lamm entscheiden, die äußerlichen Frieden haben, haben keinen Frieden, keine Ruhe Tag und Nacht. Wie wir in Offenbarung 14 gelesen haben. Die einen erleben Gottes Schutz zur Zeit der Plagen und die anderen erleben die Plagen. Die einen, die dem Lamm nachfolgen, werden ihr Leben teilweise verlieren. Die anderen werden ihr Leben erhalten, ihr irdisches Leben. Aber diejenigen, die dem Lamm nachfolgen und ihr Leben teilweise verlieren, sie werden ihr ewiges Leben gewinnen. Und die anderen, die dem Mainstream folgen, werden ihr ewiges Leben verlieren. Gottes Königreich auf der einen Seite, Gottes Zorn auf der anderen Seite. Komplett entgegengesetzt. Wofür entscheidest du dich? Auf welcher Seite stehst du? Und ich bin Gott dankbar, dass ich hier stehen darf und mit voller Überzeugung und mit ganzem Herzen sagen darf, wie Josua: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Möchtest auch du ein Angelus sein? Ein treuer Bote für Jesus Christus? Möchtest auch du ein Botschafter des Himmels sein und nicht nur Jesu Worte weitergeben, sondern vor allem seinen Charakter? Möchtest auch du dem Lamm folgen, wo auch immer es dich hinführt?